sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, das Wort, das wir heute hören wollen als Predigttext, es steht im Psalm 116. Wir hören dort auf die Verse 1 bis 2. Dort schreibt ein Psalmdichter, dessen Name wir nicht kennen: Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigt sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses Wort aus dem Psalm 116, das du uns jetzt schenkst für unser Leben, für die Zeit, die vor uns liegt. Wir wollen dich bitten, dass du jetzt durch diese Worte zu uns sprichst und dass du an jeden Einzelnen von uns erreichst, gerade in der Situation, in der wir drin sind. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du es uns schenkst und gewährst, dass du uns deinen Geist gibst für diese Predigt und du Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes segnen wollest, auf dass wir das verstehen können für unser Leben, was wir von dir zu hören haben. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt unbekannte Menschen, die man nicht kennt mit Namen, die aber Einfluss auf das eigene Leben gehabt haben. Es gibt zum Beispiel den unbekannten Vorfahren. Die meisten von Ihnen kennen ihre Großeltern, vielleicht auch die Urgroßeltern, aber irgendwann so in fünfter, sechster Generation, dann sind da viele Lücken. Und sie wissen gar nicht, was ihre Urgroßeltern ihnen vielleicht alles an Gutem getan haben. Und vielleicht merken sie es auch halt nicht. Sie haben vielleicht einen tollen Grundbesitz oder sie haben immer wieder Bildung in ihrer Familie genossen. Das deshalb, weil irgendein unbekannter Vorfahre investiert hat in ihr Leben, ohne dass sie das ihm irgendwie namentlich wieder gut machen können, weil er schon längst verstorben ist. Unbekannte Vorfahren. Oder denken wir an den unbekannten Soldaten. Bei den Völkern ist das immer wieder so, dass wenn Kriege geführt worden, so schlimm und so schlecht das ist, aber dass man darum weiß, dass es nicht nur die Helden gibt, die hinterher überlebt haben, die Orden dann spazieren tragen, dass denen zu danken ist, sondern eben, dass auch viele ihr Leben gelassen haben, Leben, die keiner mehr kennt, Taten, die vielleicht keiner rühmt, und hat man dann die Denkmäler und die Gedenkstätten für den unbekannten Soldaten geschaffen. Wir haben es heute auch mit einem Unbekannten zu tun, der uns etwas Gutes getan hat, nämlich hat einen Psalm geschrieben. Ein Mensch vor etwa 3000 Jahren hat seine Erfahrungen mit Gott niedergelegt, die Erfahrung, dass Gott ihm zur Seite steht. Und wir wollen hören auf diese seine Erfahrung nur aus den ersten beiden Versen, die dieser unbekannte Psalmist uns übermittelt hat. Und so wollen wir heute diese Predigt überschreiben, der unbekannte Psalmist, und darauf hören, was er uns Gutes zu sagen hat. Wir wollen üblich uns über drei Punkte dem Predigttext annähern. Erstens, das zugeneigte Ohr von Gott. Zweitens, die persönliche Erfahrung mit Gott. Und drittens, die Liebe zu Gott. Erstens, das zugeneigte Ohr von Gott. Was ist das für ein großartiges Bild, das uns der unbekannte Psalmist hier schenkt? Er, der die Nähe Gottes gespürt hat, er schreibt uns, dass Gott ihm das Ohr zuneigt. Wow! Ein Gott, der Schöpfer dieser Welt, der sich um einen Menschen kümmert und ihm das Ohr zuneigt. Wäre es mir nur möglich, Ihnen und euch das deutlich zu machen, was in diesem Bild des zugeneigten Ohres Gottes drinsteckt. Menschlich, irdisch könnte ich euch das erklären. Also wenn zum Beispiel unser Bürgermeister Börnsen euch das Ohr zuneigt, das würde fast jeder verstehen, was das hieße für sein Leben, wenn man direkten Draht zu unserem Bürgermeister hat. Das würde einiges einfacher machen. Oder wenn gar die Bundeskanzlerin Angela Merkel uns ihr Ohr zuneigen würde, wenn die ihr Ohr dir schenken würde. Oder wenn der mächtigste Mann dieser Welt, Barack Obama, dir sein Ohr zuneigen würde. Das würde fast jeder verstehen. Da könnte man sich ausmalen, was man davon für Vorteile hätte. Es ist hier aber in diesem Text nicht die Rede davon, dass irgendein Mensch, mit wie viel Macht auch immer, uns sein Ohr zuneigt, sondern davon, dass Gott uns sein Ohr zuneigt. Und das kann ich euch nicht erklären, das kann ich euch nicht deutlich machen, weil da eine Potenzialität drinsteckt, die alles übersteigt, was ich erklären und was ihr euch vorstellen könnt. Gott, der Schöpfer dieser Welt, der Milliarden von Planeten durch ein Wort gemacht hat. Der hört nicht nur auf all die 7 Milliarden Menschen, mit denen wir auf dieser Welt sind, sondern der hört auch auf all das, was unser Anliegen, was unsere Probleme sind. Gott hat dem Psalmisten damals das Ohr zugeneigt und ich darf dir das heute verkündigen für dein Leben. Gott neigt sein Ohr auch dir zu. Gott neigt sein Ohr dir zu. Jetzt höre ich schon so im Geiste die inneren Stimmen, die bei euch laut werden, mit all den Protesten. Das stimmt ja, aber so oft hat er meine Gebete nicht gehört. Oder das stimmt ja, aber wie ist das eigentlich bei meinem Nachbarn, der ja auch gebetet hat und der Mann ist an Krebs gestorben? Es ist richtig, dass Gott auch Zeiten schenkt und manchen Menschen nicht das Ohr zuneigt. Auch das sagt die Bibel ganz deutlich. Zum Beispiel im Volk Israel ist das immer wieder so. Es hat Phasen gegeben, wo die sich so von ihm abgewandt haben, wo, als sie dann geschrien haben, er ihnen das Ohr nicht zugeneigt hat. 5. Mose 1 lesen wir so eine Episode halt nicht. Da sagt man das auch deutlich, genau mit dieser Formulierung. Und ich neige mein Ohr euch nicht zu. Oder denken wir an den Propheten Jeremia, der macht die Erfahrung, dass seine Gebete nicht ankommen. Er sagt einmal, Gott, du stopfst dir deine Ohren zu vor meinen Gebeten. Jetzt verkündige ich hier mit dem unbekannten Psalmisten zusammen, dass Gott dir sein Ohr zuneigt. Das tut er, aber dazu musst du einige Vorbedingungen erfüllen. Erstens, du darfst nicht zweifeln daran, dass Gott dir sein Ohr zuneigt. Du darfst nicht daran zweifeln. Diese Aussage steht, Gott neigt dir das Ohr zu. Aber das musst du glauben, richtig fest glauben, fest vertrauen. Wenn du anfängst daran zu zweifeln, dann wirst du das zugeneigte Ohr Gottes nicht erreichen mit deinen Gebeten. Das musst du fest glauben und nicht zweifeln. Die Bibel sagt uns das immer wieder, tut alles ohne Murren und Zweifeln. Zweifel ist der Hauptfeind des Glaubens. Und wenn wir zweifeln, versperren wir das zugewandte Ohr Gottes. Er zweifelt, so sagt der Jakobusbrief, ist wie eine Meereswoge vom Wind getrieben. Er ist überall, aber nicht am geöffneten Ohr unseres Gottes. Du darfst nicht zweifeln, damit deine Stimme in das Ohr Gottes dringt, sondern du musst es glauben, dass er dir zur Seite steht und dass er sein Ohr dir zugeneigt hat. Dann werden deine Gebete vollmächtig sein. Aber wir zweifeln zu häufig und glauben das nicht. Jesus sagt, wenn ihr Glaube habt, groß wie ein Senfkorn, dann sagt ihr zu dem Berg, bewegt ihn, er wird sich bewegen. Wenn ihr Glaube und nicht zweifelt, aber wir zweifeln alle zu viel. Ich habe früher viel Kraftsport gemacht und im Kraftsport haben wir so wettkampfmäßig Bankdrücken und Kniebeuge gemacht zu Übungen. Und da war das so, wenn jemand versuchte, eine Bestleistung aufzustellen, also etwa bei der Kniebeuge, wenn er dann so mit 200 Kilo am Rücken einmal runter, einmal hochgehen wollte, dann musste der so eingestellt sein, dass der quasi felsenfest davon überzeugt war, dieses Gewicht jetzt zu bewältigen. Wenn der so nachdenkt, ah, ist doch sehr viel Gewicht, ob ich schaffen werde, ob ich in Form bin, hat der Trainer direkt gesagt, komm, lass es bleiben. Heute nicht, einen anderen Tag, dann bist du wieder dran. Der musste wirklich fest davon überzeugt sein. Wenn der zweifelte, dann kriegt er das Ding überhaupt nicht hoch. Und genauso ist es im Glauben. Wir müssen zweifeln, mit dem Zweifeln aufhören, damit wir das zugeneigte Ohr Gottes spüren. Das ist wichtig, damit wir wirklich Zugang zum Ohr Gottes haben, dass wir nicht zweifeln. Und ich möchte das für deine Gebetspraxis sagen. Gott neigt dir sein Ohr zu. Aber du musst endlich aufhören zu zweifeln daran, dass sein Ohr da ist und dass dein Gebet wirklich den Schöpfer dieser Welt erreicht. Ein zweites, was man nicht machen darf, dass man Gott ruft mit dem falschen Namen. Unser Herr und Gott hat einen Namen. Und diesen Namen müssen wir rufen. Und wenn wir den Namen nicht rufen, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn das zugeneigte Ohr Gottes nicht hört. Und dieser Name, den wir zu rufen haben, der Name über alle Namen, das ist Jesus. Jesus haben wir zu rufen. Nicht der liebe Gott. Nicht, das kennen wir alle, nicht so die Formulierung, wenn die Leute, die nicht gläubig sind, aber dann Krebs kriegen oder die Ehe kaputt geht, wenn die anfangen zu beten, lieber Gott, komm mal, wenn es dich gibt. Lieber Gott, wenn es dich gibt. Ja, der Zweifel und dann diese, naja, irgendwie Anrufung irgendwie eines Gottes, den man nicht gibt. Es gibt keinen lieben Gott. Diese Formulierung gibt es in der Bibel nicht. Es gibt einen Gott der Liebe, aber den lieben Gott gibt es nicht. Es gibt einen Gott, das ist Jesus Christus, und den haben wir anzurufen. Gott hat einen Namen, Jesus. Nicht, wenn Sie einen Hund haben und Sie gehen irgendwo auf diese Hundewiese, die es jetzt hier auch in Bremen gibt, nicht, wo sich dann so 8, 9 Leute treffen und die lassen ihre Hunde laufen, so in einem Freilaufgehege, nicht, und ihr Hund läuft da so eine halbe Stunde und Sie wollen jetzt nach Hause, da stellen Sie sich auch nicht hin und rufen, Hund, komm! Nein, da rufen Sie den Namen von dem Hund, wie er dann heißt, Mikey oder weiß der Kuckuck was hier, nicht Fifi. Nicht jeder Hund hat einen Namen und auch unser Herr Gott hat einen Namen. Und der ist anzurufen. Der Hund wird nicht kommen, wenn er seinen Namen nicht hört. Und auch unser Gott lässt sich bewegen durch seinen Namen. Sein Name ist Jesus. Er ist der Weg zu Gott. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Weg zum Ohr Gottes ist über den Namen Jesus. Ich bringe jetzt gerade auch die kleinen Kinder oben beigebracht im Kindergottesdienst. Heute geht es dann mit 10 Gebote. Ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das wünscht sich dieser Gott, wenn wir ihn anrufen, zu seinem zugeneigten Ohr, dass wir seinen Namen nennen und nicht irgendwie so aus den Vielzahl der Götterbegriffen irgendwas rausnischen. Deshalb, das ist wichtig als zweites, neben dem, dass wir den Zweifel lassen, dass wir Gott auch beim Namen rufen, dass wir den Namen Jesus anrufen, wenn wir sein zugeneigtes Ohr erreichen wollen. Und ein drittes, das müssen wir unterlassen, wenn wir das zugeneigte Ohr Gottes erreichen wollen, wir müssen von unseren Sünden lassen. Gott neigt uns sein Ohr zu. Aber wenn wir in Sünden sind, in erkannten Sünden verharren, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unsere Gebete nicht durchdringen an das Ohr, was Gott uns zuneigt. Dann bauen wir eine Mauer auf, die es verhindert, dass unser Gebet zu Gott dringt. Vielleicht ist es ja gerade deine Situation, dass du dich fragst, warum hört denn Gott mein Gebet nicht, wenn er doch den Menschen sein Ohr zuneigt? Dann hängt das vielleicht an der Sünde, die du tust. Und vielleicht gar nicht so was Aktuelles, wo du direkt aktiv die Steuer betrogen hast oder deine Frau betrogen hast oder was weiß ich. Vielleicht ist irgendwas in deinem Herzen, wo du hochmütig bist. Wochenspruch für diese Woche: Den Demütigen gibt Gott Gnade, aber den Hochmütigen widersteht er. Wenn wir ein sündenbelastetes Herz haben, das nicht bereit zur Buße ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn wir Gottes zugeneigtes Ohr nicht erreichen. Aber das nur zu den Leuten, die so inhaltlich jetzt so denken, so nach dem Motto, warum erreicht denn mein Gebet nicht das zugeneigte Ohr Gottes? Warum passiert mir das denn nicht, was der Psalmist hier sagt, dass er die Stimme meines Flehens hört? Ich möchte euch, die ihr den Namen Jesus anruft, die ihr nicht zweifelt und die immer wieder eure Sünde bekennt, das noch einmal deutlich machen und euch Mut machen zum Gebet. Jesus, Gott, hört euer Gebet. Und ich möchte euch Mut machen, dass ihr mit allem, was ihr habt und was ihr seid, immer wieder zu Gott kommt und alle Sorgen auf ihn werft. Und dass ihr ihn handeln lässt. Gott neigt sich herunter zu euch. Er möchte ihr eure Sorgen tragen. Er möchte euren Kummer hören. Darum will er sich einfach kümmern um all das, was dir schwer und leid ist. Er will sich auch mit dir freuen über all, was dir wichtig ist. Gott neigt dir sein Ohr zu. Würden wir das nur erkennen, was das bedeutet? Das werden wir erkennen, die einzelne Ewigkeit. Nicht, wenn wir erkennen werden von Angesicht zu Angesicht. Was wir alles vergeben haben, weil wir uns nicht an das zugeneigte Ohr unseres Gottes gewandt haben. Der Psalmist hier, der folgert aus dieser Erkenntnis des zugewandten Ohrs, dass er sagt, den will ich mein Leben lang anrufen. Mein Leben lang, der will nichts anderes mehr tun, so sagt er hier. Mein Leben lang will ich den anrufen. Wer diese Erfahrung richtig gemacht hat, dass der Schöpfer dieser Welt sich ihm zugewandt hat mit seinem Ohr, der wird wirklich nichts mehr anderes machen wollen, als erstes diesen Herrn und Gott anzurufen. Und das wünsche ich mir für die nächste Woche für euch, für die nächste Zeit, in die ihr hineingeht. Dass ihr ganz neu ermutigt seid zum Gebet. Dass ihr mit dem Herrn sprecht über alles, was euch betrifft. Euren Kummer, euer Leid, eure Freude, eure Sorgen, eure Planungen. Weil ihr wisst, er ist da. Er neigt sein Ohr euch zu. Das möchte ich dir noch einmal sagen, als erstes aus diesem Predigtext von einem unbekannten Psalmisten. Du darfst mit der Nähe des allmächtigen Gottes rechnen. Er ist bei dir. Und er neigt sein Ohr dir zu. Ein zweites, die persönliche Erfahrung mit Gott. Wir haben hier diesen Psalm des unbekannten Psalmistes und wie gesagt, wir wissen nichts von diesem Psalmisten. Wir wissen nicht, ob er alt war oder jung. War er jetzt Anfang 20 oder Ende 60, als er den Psalm geschrieben hat? War das jemand, der richtig viel Geld in seinem Leben zusammengebracht hat? Oder war das einer, der jeden Tag neu gucken musste, dass das Brot am Tisch ist, dass er nah am Verhungern war? War das ein Theologe oder war das eher ein bäuerlich gesinnter Mensch? Wir wissen nicht, was es war. Wir kennen ihn nicht, er ist unbekannt. Aber eins, das wissen wir. Dieser Mann, das sage ich schon, diese beiden Verse, hat eine persönliche Glaubenserfahrung mit dem Schöpfer dieser Welt, mit Jesus gemacht. Eine persönliche Glaubenserfahrung. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass man persönliche Glaubenserfahrungen mit dem Schöpfer dieser Welt macht. Es ist auch wichtig, davon rede ich immer wieder, dass man weiß, was der Inhalt des Glaubens ist, dass man die Bibel liest, dass man weiß, worum es im Glauben geht. Aber noch wichtiger als der Inhalt des Glaubens ist der Vollzug des Glaubens. Beide Dinge gehören untrennbar zusammen. Aber das ist das Allerwichtigste, dass man die Erfahrung mit dem Allmächtigen selber macht. Die Theologen unterscheiden das in der Theologie, wenn sie mal so eine Dogmatik lesen. Wenn es dann zum Thema Glauben kommt, dann steht dann drin, ja, nicht, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Arten von Glauben, nicht dem Fides qua Creditur und dem Fides quae Creditur. Da unterscheidet sich nicht der einen Buchstaben, einmal der Glaube, der geglaubt wird als Inhalt und zum anderen der Glaube, der vollzogen wird als Lebensgrundlage. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Wissen Sie, ich kann alles vielleicht zu 100% rekapitulieren, was in diesem Buch drin steht. Und das sogar noch richtig machen. Ich kann das vielleicht sogar auf Griechisch und Hebräisch tun. Also ich kann ein brillanter Theologe sein. Aber das heißt noch nicht, dass ich etwas mit diesem auferstandenen Gott erlebt habe. Daran krankt übrigens unsere evangelische Kirche in Deutschland heute im 21. Jahrhundert. Wir haben hervorragende Theologen, die besten evangelischen Theologen der ganzen Welt. Das können wir mit Fug und Recht sagen. Aber was wir nicht haben, sind vollmächtige Theologen, die hingehen können, in Vollmacht predigen können. Wir haben ganz wenige, die auch Vollmacht haben, den Geistern und Dämonen zu gebieten. Das ist ganz viel von Wissen, aber ganz wenig vom Glaubensvollzug. Aber das ist entscheidend, dass man persönliche Erfahrungen mit Gott macht, dass man ihn wirklich kennt. Nun, das haben wir auch nicht nur in der evangelischen Kirche, wir haben das auch in den frommen Gemeinden. Da gibt es ganz viele Leute, nicht? So die ganz Frommen, die ganz Harten, die kennen all die Gesetze, all die Vorschriften. Die wissen alles, wie das aussehen muss, nicht? Ein frommes Leben vor Gott. Und die wissen es am besten noch für den Nachbarn oder den Übernächsten, dem sie es erklären können. Aber im eigenen persönlichen Erleben mit Jesus Christus, mit dem Herrn, ist da häufig die Nulllinie. Das sind übrigens Menschen, die werden häufig sehr hart, sehr gesetzlich. Die sind eher so zum Schaden der Gemeinde. Was es braucht, sind Menschen, die wirklich lebendige Erfahrungen mit dem auferstandenen Gott machen. Wir werden im Oktober wieder einen neuen Konfirmandenkurs ja starten hier. Und das ist mir Ziel, immer wieder im Konfirmandenunterricht. Das eine natürlich, den Konfirmanden beizubringen, was steht in der Bibel, was sind die 10 Gebote, halt nicht was Abendmahl, was ist Taufe, was sagt der Herr Jesus Christus über ewiges Leben, das ist alles wichtig. Aber das Wichtigste im Konfirmandenunterricht ist mir, dass am Ende der 2 Jahre die Konfirmanden wirklich von ganzem Herzen sagen können, ja, ich will zu diesem Jesus gehören, weil ich den erlebt und erfahren habe. Es ist traurig, wenn man Konfirmandenunterricht macht und die haben alles verstanden, haben es intellektuell abspeichern können, aber die haben keine lebendige Beziehung, lassen sich dann konfirmieren, weil eben es dazugehört und weil es eben das Geld gibt. Ich bin so ein Konfirmand gewesen. Ich habe das alles durchlebt gehabt. Ich meine, Konfirmandenunterricht, ich war auch im Kindergottesdienst gewesen, Religionsunterricht genossen und ich war damals schon relativ heller Bursche, nicht? Und da war mir klar, das ist alles nichts für mich. Ich habe das System verstanden, genauso wie man verstehen kann, was der Buddhismus oder der Islam ist. Aber ich war natürlich diesem Jesus nicht begegnet. Habe mich konfirmieren lassen, ohne gläubig zu sein. Am Tag meiner Konfirmation war für mich klar, den Laden betrittst du nicht mehr. Das ist was für die dicken Jungs, die hässlichen Mädchen und die alten Leute. Aber mir bringt das ja nichts halt nicht. Da war keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Dann ist mir aber Jesus begegnet. Oh, das war was. Wie ich das erste Mal gespürt habe, was Heiliger Geist ist. Zu erleben, dieser Gott lebt wirklich, das hat was mit meinem Leben zu tun, das zu erfahren. Und dann auch den Wahrheitsgehalt, der Inhalte dessen, was ich gelernt habe, aber das war das Entscheidende. Und das wünsche ich mir heute Morgen auch hier, dass wirklich ich nur vor Leuten heute Morgen predige, die das wirklich schon sagen können. Ich habe das erlebt und erfahren. Hoffentlich ist heute Morgen keiner hier, der 30, 40, 50 Jahre kirchliche Sozialisation hinter sich hat, alles nachbeten und nachsprechen kann, aber nie wirklich Jesus erfahren hat. So wie der unbekannte Psalmist hier. Wenn das so ist, ist das nicht schlimm, nur dann musst du ehrlich zu dir sein. Dann musst du ehrlich zu dir sein und dich prüfen, hast du Jesus schon erfahren? Bei den Jüngern, da waren Leute dabei, die haben alles gehört, aber die waren ihm auch verstanden nicht begegnet, der ungläubige Thomas, nicht? Der gehörte zum Jüngerkreis. Und als die anderen ihm erzählen, der Herr ist auferstanden, der hat es nicht glauben wollen. Der hat das alles mitgemacht, der glaubte das aber nicht. Erst als ihm der Herr begegnete, da konnte er sagen, mein Herr und mein Gott. Und das ist wichtig, dass wir lebendige, persönliche Beziehung mit Gott, mit Jesus haben. Saulus, das war ein hervorragender Theologe. Das war einer der besten Top-Leute damals. Aber dessen Augen waren blind. Ähnlich wie der Hohepriester, der Jesus verurteilt. Das war ja kein Ignorant, das war ja kein Penner, kein Säufer, nicht irgendwie ein römischer Legionär, der nur die falschen Gottheiten kannte. Der kannte Jahwe, der Hohepriester. Und er verurteilt den lebendigen Gott wegen Gotteslästerung zum Tode am Kreuz. Das war der Hohepriester. Und Saulus genauso, hervorragender Theologe. Der kannte theoretisch alles. Der kannte all die Weissagungen von Jesus. Er war ja blind, der hat doch nicht verstanden, wer Jesus ist. Dann hat er die Gemeinde verfolgt, nicht? Er hat die Jünger gefoltert. Er hat die Menschen umgebracht um ihrer Nachfolge. Der wusste alles, worum es mit Jesus ging. Aber er war Jesus nicht begegnet, bis dann vor Damaskus der Herr vor ihm steht. Persönliche Erfahrung. Da wird alles anders. Da wird alles anders. Nochmal. Das theoretische Wissen ist wichtig, gar keine Frage. Und es ist schlimm, wenn man das auch zum Teil erlebt, in freien Gemeinden oder anderswo, wo nur noch dann von irgendwelchen Erfahrungen losgelöst von der Bibel berichtet wird. Das ist so eine andere Sache. Aber was ganz wichtig ist, dass nicht das theoretische, nüchterne Wissen genommen wird und die Erfahrung mit Gott, mit Jesus ausgeklammert wird. Das braucht es. Wisst ihr, ich stehe nicht hier oben heute, weil Pfarrer so ein Beruf ist, wo man viel Geld verdient. Ich bin zufrieden. Ich will mich nicht beklagen. Ich kriege genug, aber glaub mir, man kann viel, 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 viel mehr Geld in dieser Gesellschaft verdienen. Ich stehe auch nicht hier, weil mich irgendjemand zwingt. Das auch nicht. Ich stehe auch nicht hier, weil es so viel Spaß macht, unbedingt mit Gemeinde was zu tun zu haben oder mit den Vorgesetzten oder mit den Leuten im Landeskirchenamt. Nicht? Das ist manchmal ganz schön ätzend. Da gibt es andere Berufe, die mir mehr Freude machen würden. Ich stehe aus einem einzigen Grund hier oben auf dieser Kanzel, weil ich erlebt und erfahren habe, dass Jesus Christus lebt, dass er auferstanden ist, dass er der Herr ist, und dem will ich dienen. Und das nicht einmal bei meiner Bekehrung, sondern immer und immer und immer wieder. Ich erlebe das jede Woche, Gott sei Dank, dass er da ist, dass er mir zur Seite steht, dass er mir sein Ohr zuneigt, dass er da ist. Und deshalb gehe ich auf diese Kanzel, weil ich davon weitererzählen will, weil ich Leute davon begeistern möchte. Und ich hoffe, dass du auch Erfahrungen machst mit diesem auferstandenen und lebendigen Herrn. Das ist wichtig. Und da bitte befrag dich selber, sei da ehrlich zu dir. Du musst da nicht zu mir kommen oder zu irgendjemandem, sondern mach dich da einfach selber mal vor Gott klar, wie sieht das aus? Besteht dein Glauben eigentlich so zu 100% aus dem Nachbeten irgendwelcher frommen Sprüche? Oder ist dein Glauben wirklich auch gefüllt von lebendiger Erfahrung mit Jesus Christus? Und wenn das noch nicht so ist, dann lass dich von Gott rufen in eine lebendige Beziehung mit ihm hinein. Dann bring du ihm das in deinem Gebet und ruf ihn auf, dass er dir begegnet. Wenn du den Herrn Jesus von ganzem Herzen suchen wirst, dann wird er sich von dir finden lassen. Aber wenn du jetzt meinst, so nach dem Motto, ja, da kommt der Latzel wieder mit seinem pietistischen Gequatsche, hier kann ich abschalten, der erste Punkt war ja ganz nett, aber das zweite, das interessiert mich nicht halt nicht, dann wirst du das zugeneigte Ohr Gottes nicht erreichen. Gott ruft dich, wenn du bisher mit ihm noch keine Erfahrung gemacht hast, denn du kannst mit ihm die Erfahrung machen. Und ich bitte auch diejenigen, die Erfahrungen mit unserem Herrn und Gott machen, erzählt von diesen Erfahrungen. Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig, dass wir unseren Nachbarn auch von der Richtigkeit des Glaubens erzählen, von dem, was in der Bibel steht. Aber es ist mindestens genauso wichtig, dass wir auch hingehen, dass wir denen draußen, die noch nicht bei Jesus sind, erzählen, was wir mit diesem Jesus erleben. Das ist ganz wichtig. Denn das ist ein Problem unserer Zeit heute, dass wir zu wenig darüber reden, was wir ganz konkret mit unserem Herrn und Heiland erleben. Der Psalmist, der unbekannte Psalmist, hat das getan. Er hat uns seine persönliche Erfahrung weitergegeben. Sie dürfen gerne den ganzen 116er mal lesen, den 116. Psalm. Da geht das weiter, aber schon in diesen zwei Versen wird das deutlich, was er erlebt hat, nämlich dass Gott ihm sein Ohr das zugeneigt hat, dass er die Stimme des Flehens gehört hat. Das war das Zweite, die persönliche Erfahrung mit Gott. Und ein Drittes, was wir vom Glauben des unbekannten Psalmisten lernen können, ist nämlich die Liebe zu Gott. Diese zwei Verse und ja im Prinzip der ganze Psalm ist eine Liebeserklärung an den Allmächtigen. Eine Liebeserklärung an den Allmächtigen. So geht's los. Ich liebe den Herrn. Ich liebe den Herrn. Super. Ich liebe den Herrn. Ich hoffe, Sie sind jetzt nicht so ein waschechter Bremer, nicht drei Generationen auf der richtigen Weserseite gelebt, alle Generationen halt, die so ein bisschen Schwierigkeiten haben mit Gefühlen, so nach dem Motto, das ist mir aber ein bisschen zu viel. Nicht, also im Glauben ist alles schön und gut, nicht, wenn man sich erklären kann, wie die Welt entstanden ist, wenn man den Sinn des Lebens gefunden hat, aber mit diesem Emotionalen, das möchte ich nicht so, nicht, das ist mir zu stark. Dann würden Sie als echter Bremer in Widerspruch zur Bibel stehen, denn das, was der Psalmist hier abliefert, ist genau das, was die Bibel von uns fordert. Dass wir den Herrn lieb haben. Lieb haben. Wir sollen den Herrn lieb haben. Das ist das oberste Gebot vor allen anderen Dingen. Nicht nur anständiges Leben führen, soll sie Ehe brechen, soll sie stehlen, soll Vater Mutter ehrenhalten, nicht falsch Zeugnis reden, zack, 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 zack. Das ist alles gut und Gott wohlgefällig. Aber das, was Gott am allermeisten von uns möchte, ist, dass wir ihn lieb haben. 5. Mose 6 lesen wir, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüt. Als Jesus gefragt wird, was ist denn das oberste Gebot halt nicht, da verweist er genau darauf, das ist das oberste Gebot. Und dein Nächsten wie dich selbst. Aber das ist das Erste und Wichtigste, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Als wir jetzt in Israel gewesen waren, das war imposant, in jedem Hotel, in jedem Haus, nicht? War an jedem Türpfosten eine Mesusa, nicht? Diese kleinen Gebetsbehälterchen, nicht? Wo genau das drinsteht, dieses Wort. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüt, nicht? Dass man sich deutlich macht, immer und immer und immer und immer und immer wieder. Das ist das Allerwichtigste, wenn ich einen neuen Raum in meinem Leben betrete, nicht? Das Wichtigste ist, dass ich Gott lieb habe. Das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir ihn lieb haben. Und zwar deshalb, weil er uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns zuerst geliebt, er hat uns so geliebt, dass er in Jesus Christus für uns Mensch wurde und für uns gestorben und auferstanden ist. Er hat uns lieb, aber das ist das Wesen der Liebe, dass die Liebe nach Antwort sucht, nach liebender Antwort. Das kennen Sie alle noch, wie Sie 16, 17 waren und haben sich das erste Mal verliebt, in der 8. oder 9. oder 10. Klasse in irgendein Mädchen oder irgendein Jungen, nicht? Hat man sich vielleicht gar nicht getraut, der oder dem was zu sagen, nicht? Aber das war so der große Wunsch, nicht? Die Erwiderung der Liebe, nicht? Ich spüre Liebe zu diesem Menschen und ich wünsche mir auch, dass diese Liebe erwidert wird. Das ist natürlich auch in der Ehe so, nicht? Wenn Sie Ihre Frau lieben, Ihren Mann, da wünschen Sie sich auch die Erwiderung. Oder wenn Sie Ihre Kinder oder Enkelkinder lieben, nicht so richtig, da wünscht man sich nichts mehr als Vater oder als Großvater, als Großmutter, dass die Liebe erwidert wird. Und ganz so ist das auch bei Gott. Gott liebt uns. Er liebt uns und hat sich in Jesus am Kreuz zu Tode für uns geliebt. Aber das wünscht er sich, dass wir ihn einem auch zurücklieben. Gott wünscht dir nicht zuerst, dass wir tolle Spenden machen, dass wir unseren Zehnten geben. Der wünscht dir auch sonst nicht irgendwelche großartigen Leistungen, die wir zu bringen hätten. Was könnten wir dem auch geben, was er uns nicht zuvor gegeben hätte? Und was könnten wir ihm nicht auch tun, was er nicht vor Grundlegung der Welt selber gemacht hat? Das, was Gott als allererstes und wichtigstes möchte, ist, dass wir ihn lieb haben. Ganz so wie der Psalmist hier. Dass er ihm so eine Liebeserklärung macht. Ich liebe den Herrn. Als Petrus, nicht? Und auf den hat er ja seine Kirche gegründet. Nicht so soll die Kirche ja sein. Ihn verraten hat er. Das war ein richtig mieser Verrat. Nicht so ein bisschen. Also jemand wie der Petrus hätte in unseren Reihen keine Chance mehr als Mitarbeiter. Also wenn sich einer auf den Marktplatz stellen würde und würde fragen, hör mal, du gehörst doch auch zu diesen Christen, die da zu Martini gehen. Und er würde sagen, ich kenne die gar nicht. Ich verfluche mich, wenn ich zu denen gehören will. So hat Petrus gesprochen. Und dann begegnet er neu dem Auferstandenen nach Ostern bei diesem Fischzug. Und was fragt ihn da Jesus? Fragt ihn danach, nun, Petrus, hast du dich mit deiner Schuld auseinandergesetzt, was wichtig ist? Nein. Fragt ihn danach, ob er schon Reue getan hat, was auch wichtig ist? Nein, fragt er nicht. Fragt ihn nach den guten Vorsätzen, die er jetzt hoffentlich vorhat für die nächsten Jahre, fragt er auch nicht. Er fragt ihn dreimal dasselbe. Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Das ist das Entscheidende in der Nachfolge. Dass wir den Herrn Jesus richtig lieb haben, vor allen anderen Dingen. Und wenn wir das nicht haben, die Liebe zu Jesus, können wir alles andere lassen. Alles andere hat dann keinen Wert. Hätte ich allen Glauben und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und gäbe ich all meine Gabe, meine Habe den Armen und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ohne Liebe zu Gott, ohne die Liebe zu Jesus Christus, ist alles vergeblich, was wir tun. Das ist das Wichtigste, was wir brauchen, die Liebe. Tage war ich eingeladen auf einem tollen Geburtstag hier. 60. Geburtstag, ich empfange in einem wunderbaren Hotel in Bremen halt nicht. Ich stand so da, hatte eine Andacht gehalten, standen so zusammen halt nicht, wurde ich allen möglichen Leuten vorgestellt, waren auch die Nachbarn des Jubilars dabei halt nicht. Und dann, wie das so ist, man macht so ein bisschen Smalltalk. Und wenn die wissen, man ist der Pastor, dann dauert es so 3-4 Minuten und kommen irgendwelche Erklärungen zum Glauben. Ich frage die ja nicht ab. Nicht? Ich stehe ja nicht so nach dem Motto, hier bitte sagen Sie mal über der Stasi, sondern das kommt dann so automatisch. Nicht? Und dann steht so da mit zum Drink und dann heißt es so, ja, Herr Pastor, wir glauben auch an Gott, aber wir sind aus der Kirche ausgetreten. Wir glauben auch an Gott, das kann ich ja auch noch zum Teil verstehen, ist ja gar keine Frage. So, und dann habe ich so zurückgefragt, haben Sie denn den Herrn Jesus lieb? Gibt's ja, es gibt ja Leute, die sind ganz entschieden für Jesus und sagen, weil wir ganz entschieden für Jesus sind, deshalb kann ich nicht mehr in der Kirche bleiben. So was verstehe ich ja, da habe ich so nachgefragt. Aber da konnten überhaupt nichts mit anfangen, wie den Herrn Jesus lieb sagt. Beten Sie denn regelmäßig, lesen Sie in der Bibel? Dann haben die gar keine Antwort drauf gegeben. Dann haben sie sich sofort umgedreht mit jemand anderem gesprochen, nicht? So irgendwie nicht, wir glauben an Gott, aber eben bitte nicht, aber so Gott liebhaben und Jesus liebhaben, nicht das eben nicht. Ich hoffe, dass, wenn ich euch das fragen würde, nicht, dass ihr wirklich euch da nicht abwenden würdet und sagt, jawohl, ich habe den Herrn Jesus lieb, so richtig lieb. Genau wie der Psalmist, ich liebe den Herrn. Und wisst ihr, wenn wir den Herrn Jesus richtig lieb haben, dann ist alles schon gemacht. Alles andere kommt davon ganz allein. Dann läuft es in der Gemeinde einfach. Wisst ihr, wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, dann werden wir nämlich auch seinem Wort folgen. Wisst ihr, ich kann euch aufrufen, Sonntag für Sonntag, in der Bibelstunde, wo auch immer, und sagen, macht das, was hier drin steht, im Wort Gottes. Wenn ihr den Herrn Jesus nicht lieb habt, dann werdet ihr das gar nicht schaffen. Aber wenn ihr den lieb habt, dann wird das Brennen in euch sein. Das kennt ihr auch, nicht? Wenn man so frisch verliebt ist, nicht so als junger Mann und hat da so seine Traumfrau vermeintlich gefunden, halt nicht. Man ist jetzt mit ihr zusammen. Egal, was die sagt, das macht man nicht. Ich will dahin einkaufen, gar kein Problem. Wenn man verliebt ist, spielt das überhaupt keine Rolle. Wenn irgendwann die Liebe erkaltet ist, nicht, dann wird das ganz schwierig. Das kennen diejenigen, die länger verheiratet sind, nicht? Aber wenn man richtig in Liebe ist, dann fällt einem das überhaupt gar nicht schwer, das zu tun, was der andere will. Und so ist es bei Gott, nicht? Wenn wir den lieb haben, wenn wir Jesus lieb haben, dann fällt es überhaupt gar nicht schwer, seine Worte zu befolgen. Aber wenn wir den nicht lieb haben, dann wird eben auch das Wort für uns manchmal sehr schwer. Und dann wollen wir uns nicht entwehren. Das Erste, wir werden Gottes Wort befolgen, wenn wir den Herrn Jesus lieb haben. Das Zweite ist, wir werden automatisch missionarisch sein. Wenn wir den Herrn Jesus richtig lieb haben, wenn das in uns richtig brennend ist, wenn die Liebe von Jesus uns richtig bewegt, dann braucht uns kein Pastor der Welt mehr sagen, du musst hingehen, jemand missionieren. Dann werden wir automatisch missionarisch sein. Wenn wir dann reden über das, was wir erlebt haben mit dem Herrn, dann werden andere Leute von uns angesprochen. Aber wehe den Menschen, die hingehen und wollen Missionare sein und haben nicht die Liebe Jesu in ihrem Herzen, sondern andere Dinge bewegen die. Oh wei, das wird eine ganz große Katastrophe. Ich sage mal ein Beispiel. Also, wenn mir jemand sagen würde, Olli, du musst für die Jagd werben. Ich bin ein begeisterter Jäger. Ich weiß, das finden einige nicht gut. Aber wenn man mir das sagen würde, der Jagdverband käme auf mich zu, da könnte ich mich hinstellen und könnte am Marktplatz über Jagd sprechen. Und glauben Sie mir, ich glaube, ich könnte ein paar Leute anreden. Aber wenn zu mir kommen würde, der Gartenverein, Gartenarbeit hasse ich, mag ich überhaupt nicht, Rasen werden und sowas alles, würde ich sagen, stellen Sie mal hin, Pastor Latzel, wir geben Ihnen Honorar, so müssen wir für unseren Verein werben, für Gartenarbeit müsste ich werben. Ich könnte so die Worte gebrauchen, was alles schön und gut wäre, aber das würde mir jeder nach 2 Minuten abspülen, dass ich überhaupt keinen Spaß daran hätte halt, nicht? Dann würde ich keinen bewegen können, dass der in diesen Gartenverein einträgt, nicht? Und so ist es im Glauben. Wir müssen den Herrn Jesus richtig lieb haben, das muss in unserem Herzen sein. Und wenn wir den lieb haben, dann sind wir automatisch missionarisch. Und das Dritte, was passiert, wenn wir den Herrn Jesus richtig lieb haben, dann werden wir unsere Mitmenschen lieb haben. Ich kann meine Mitmenschen nicht lieben, wenn ich nicht zuerst den Herrn Jesus lieb habe und wenn der ganz groß in meinem Herzen ist. Aber wenn der in meinem Herzen da ist, dann kann ich gar nicht anders, als selbst die ekligsten und furchtbarsten Menschen lieb zu haben, weil Gott sie ja auch geliebt hat. Wenn wir den Herrn Jesus lieb haben, dann werden wir eine bessere Welt schaffen können. Aber ohne die Liebe zu Jesus wird uns das nicht gelingen. Deshalb ist das so wichtig, dass wir das haben, wirklich die Liebe zum Herrn, dass wir das haben und darin leben, wie dieser ungeplante Psalmist. Und vielleicht stellt ihr ja fest, ja, das ist richtig, was der Pastor hier gesagt hat, aber mir fehlt es an dieser Liebe. Ich kann das momentan nicht so sagen, ich liebe den Herrn. Wenn das so ist, und das müsst ihr selber auch prüfen, dann geht ganz neu ins Gebet. Dann bekennt Gott diese Schuld, dass ihr ihn nicht so ganz lieb habt, wie ihr sein solltet, und bittet ihn, dass er euch seinen Heiligen Geist geben möchte, auf dass ihr ganz neu in der Liebe entzündet werdet. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, sagt Paulus. Die Frucht des Geistes ist die Liebe. Also wenn ihr Mangel an Liebe zum Herrn habt, wenn ihr Mangel an Liebe zu Jesus habt, dann geht ins Gebet und bittet Gott um den Geist, auf dass er euch eben seinen Geist geben möge, auf dass ihr neu in die Liebe zum Herrn versetzt werdet, wie eben dieser unbekannte Psalmist in der Liebe stand zu unserem Herrn Jesus Christus. paar Dinge, die wir von dem unbekannten Psalmist lernen durften. Das zugeneigte Ohr von Gott, die persönliche Erfahrung mit Gott und die Liebe zu Gott. Der unbekannte Psalmist. Da habe ich mir gedacht, ja, wir kennen seinen Namen nicht, aber das möchte ich sagen, in all meiner Schuld, in all meinem Versagen, diese zwei Verse, die könnte ich auch sagen. Die könnte ich auch sagen, ich liebe den Herrn, denn er hörte die Stimme meines Flehens, er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich ihn mein Leben lang anrufen. Und ich hoffe, dass ihr das auch mitsprechen könnt. Dass das auch zwei Verse sind, die ihr für euer Leben bezeugen könnt. Dann ist es immer noch ein unbekannter Psalmist gewesen, der diesen Psalm geschrieben hat. Aber dann können wir alle zu Psalmsingern werden, wenn wir das mitbeten können. Und das wünsche ich dir, dass du dieses einfach auch für dein Leben genauso bezeugen kannst, wie es hier steht. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigt sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Möge der Herr das schenken durch seinen Heiligen Geist, dass dieser Psalm auch zu deinem Psalm werden kann. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.